Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases.
Yes, und für die neue Folge haben wir auch wieder ordentlich Musik mit dabei und starten direkt rein mit Nash, seinem Song Partner. Der hat eine alte Sprachnachricht über einen KMN-Sampler drin, die auch noch einige Fragen aufwirft. Nash hat ja eigentlich seine Karriere beendet und jetzt hört sich alles nach einem Beef zwischen AZ und Nash an und beide releasen aber auf dem KMN-Channel. Außerdem sprechen wir über Chiago und was sein Großvater mit dem Valomat zu tun hat. Das hört sich im ersten Moment irgendwie an wie eine absurde Chiago-Promo für einen neuen Song, ist aber tatsächlich wirklich eine absolut wilde Geschichte, die nur durch einen Zufall rausgekommen ist und noch gar nicht so die krasse mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, die sie verdient. Und weiter geht's mit Chelo und Abdi, die haben jetzt ihr 7. Album Duo Numero Uno rausgebracht und wir sprechen mal ein bisschen über ihre Diskografie und orten das Album da so ein und außerdem hören wir in das erste richtige Feature von Chelo und Abdi und Haftbefehl seit 9 Jahren rein. Amo ist auch noch auf dem Track Paris Dakar drauf. Shirin David hat außerdem Bauchbeine Po rausgebracht und damit deutschlandweit einen Streaming-Rekord aufgestellt, aber bekommt auch ordentlich Gegenwind, besonders wegen einer Line. Und zum Abschluss sprechen wir natürlich über das ganze Mois-Thema. Wir haben ein neues Update für euch, was da alles passiert ist. Wir vermuten auch, dass wir dann daran nächste Woche anknüpfen kann, weil vielleicht ein Farid Bang Diss-Track kommen könnte gegen Mois. Aber all das erfahrt ihr dann später und jetzt viel Spaß mit der Folge. Genießt den Podcast.
Werbung. Ja, der Sommer steht vor der Tür, also ist eigentlich schon komplett da und auch ich werde nach der Aufnahme noch ein bisschen rausgehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber gerade so im Sommer, wenn man den Tag über gearbeitet hat oder irgendwas gemacht hat, man ist manchmal so ein bisschen antriebslos, um abends nochmal Freunde zu treffen, feiern zu gehen, irgendwie raus, das schöne Wetter genießen. Und ich trinke dann immer ganz gerne ein Effekt Energy, weil Effekt hat die sogenannten Flavored Energies. Es gibt natürlich den klassischen Energy-Geschmack bei Effekt, aber es gibt auch diese Flavors und diese Geschmacksrichtung gibt es einfach sonst nirgendwo. Es gibt Bubblegum, es gibt Coconut Blueberry, es gibt Grape Mint, sehr, sehr abgefahren, schmeckt so wie die Shisha-Traube Minze. Und meine zwei absoluten Favoriten sind aber Black Acai, schmeckt so ein bisschen wie dunkle Beeren, aber trotzdem auch so frisch, und Guava Massive. Das sagen wir seit Tag 1. Es ist so ein bisschen so tropische Früchte, bisschen wie man sich so eine verrückte Wassermelone vorstellt und wirklich ein absolut abgefahrener Geschmack. Aber gerade auch diese Variation, dass man so viele Geschmäcker zur Auswahl hat, das macht es eben, finde ich, zu einem guten Energy für den Sommer.
Ja, und da hat Effekt jetzt auch noch einen draufgesetzt und die Limited Edition Strawberry Aprikol rausgebracht. Also Erdbeere und Aprikose gemixt. Das habe ich auch sonst nirgendwo gesehen und ist jetzt halt einfach die perfekte Erfrischung für genau dieses Wetter, was wir gerade haben. Sommer in Deutschland, finally da. Also schaut mal, ob ihr das bei euch im Supermarkt bekommt. Und wenn nicht, dann checkt auf jeden Fall mal den 93 Shop, denn da gibt's alle Flavored Energy Sorten, die wir euch gerade vorgestellt haben, auf jeden Fall. Und wenn ihr den Newsletter abonniert, bekommt ihr sogar nochmal 10% auf eure Bestellung drauf. Also checkt mal die Shownotes ab, da ist der Link zum 93 Shop. Genießt mit den Effekt Flavored Energy Sorten den Sommer. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Werbung Ende.
Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und am Wochenende hatten wir ja ein paar Stories vom Peter Fox Open Air auf Instagram gepostet und die kam von Sherwin und deswegen bin ich schon gespannt, was du berichtest, weil du hast mir auch privat noch gar nicht erzählt, wie es war und yes, erzähl mal.
Ja, war magisch, wirklich. Es war wirklich geil. Das Ganze war in der Wuhlheide, also so ein Open Air, wie so ein Amphitheater, bisschen ähnlich wie die Waldbühne in Berlin, da waren wir ja schon mal zusammen. Und wir wurden da recht kurzfristig eingeladen und deswegen auch gar nicht groß so drauf vorbereitet, sind einfach hingegangen. Schon das Opening war ziemlich geil, das war von Bench. Und wem Bench noch nichts sagt, der ist eines der 3 Features auf dem Peter Fox Album. Das war ja sehr rar, was die Features dort anging. Und es war eigentlich nur Ines, die ja auf Zukunft Pink ist und da ne, die Hook und sowas hat. Dann war noch Adriano Celentano, so ein italienischer Sänger und Schauspieler auf Toscana-Fanboy. Und das dritte Feature war dann eben Bench und der hat dementsprechend dann auch die Show von Peter Fox eröffnet, hat er auch ziemlich gut gemacht und irgendwann kam dann Peter Fox und es war echt eine grandiose Show. Also erstmal so das Bühnenbild muss man sich so vorstellen, auf der Bühne war so ein oberer Bereich und da waren so Tänzergruppen, aber wirklich ganz, ganz viele, die dann je nach Song so verschiedene Choreografien dort gemacht haben und also verschiedene Styles auch getanzt haben. Das war richtig crazy. Und unten waren dann eben so ganz viele Musiker und Peter Fox. Und Peter Fox hat dann auch irgendwann Leute aus dem Publikum einfach so hochgeholt, die dann so mitgetanzt haben auf der Bühne und sowas. Also es war einfach so wie eine wilde Party auf der Bühne, die auch immer mehr und mehr wurde, weil halt eben Leute hochgeholt hat. Und was auch sehr nice war, ich mag das immer, wenn so Artists während einer Show auch mit dem Publikum sprechen, dass man eben nicht nur, ne, wie du hast das Album angehört, einmal einen Song nach dem anderen, sondern wenn die so gesprochen wird. Was ich aber auf der anderen Seite nicht mag, ist, wenn die so richtig hardcore so die Songs unterbrechen und dann so Airhorn, du, so alles wird abgebrochen und dann wird so gelabert irgendwie. Und das, finde ich, hat Peter Fox übel nice gemacht. Der hat dann immer nach so einem Song, hat er irgendwie am Ende beim letzten Part ruft dann so Remix und dann ging irgendwie der Beat weiter und dann gab's immer irgendeine Besonderheit. Entweder kamen dann so TänzerInnen nach vorne und haben dann da so eine Einlage gemacht und haben ein bisschen mehr so eine Aufmerksamkeit bekommen und so. Der hat so, ne, Peter Fox hat mitgetanzt. Oder der hat dann einfach so ein bisschen gelabert oder diese Leute befragt, die er auf die Bühne geholt hat, während der Beat aber noch so weiter lief und dann in den nächsten Song überging. Also es war einfach eine geile, geile Performance, muss man sagen.
Ja, ich habe ja letztes Jahr Peter Fox auf dem Superblumen-Festival gesehen, im Olympiastadion in München. Und das war halt auch so eine krasse Kulisse und kann ich mir vorstellen, also so ähnlich auch ein bisschen so wie der Amphitheater-Vibe, was jetzt bei dir war. Und da hatte der halt auch so dieses Element mit Tänzer nach oben holen auf die Bühne. Und mir ist so aufgefallen, dass Peter Fox auch ein Artist ist, der sehr gut so als Open-Air-Artist funktioniert. Ich finde, es gibt so Rapper, ne, Peter Fox ist jetzt natürlich nicht der Deutschrapper so, aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen über Deutschrap sprechen, gibt's Rapper, die so eigentlich einen besseren Vibe haben, wenn das in irgendeiner Halle, in einer Konzerthalle drin ist. Aber bei Peter Fox, finde ich, passt es so voll, gerade wenn der so Lieder hat wie Ticket, Haus am See und so. Das ist irgendwie schon so dieser Sommer-Vibe. Deswegen sehr, sehr geil. Und ich dachte damals, ich habe ein paar Lieder vermisst damals, weiß aber leider nicht mehr, welche das waren, die er nicht gespielt hat. So auch welche von Stadtaffe noch, wahrscheinlich, weil seine Show ein bisschen kürzer war. Würde mich jetzt mal interessieren, ob die bei dir gespielt wurden, aber kann mich da nicht mehr dran erinnern.
Ja, also zu den Songs, das war auch richtig gut. Er hat zwei Zugaben gegeben und dementsprechend halt wirklich viel gespielt. Und was ich auch nice fand, also ich habe damals eben halt mit Stadtaffe angefangen, das kam ja so irgendwie 2008 raus oder so, damals auf dem iPod dieses Album irgendwie runtergezogen, ne, damals noch mit so Cover selber eingefügt am Computer und dieses Level. Und das habe ich halt krass viel gepumpt. Und dann kam diese Zwischenphase, wo er nochmal so als Seed dieses Ticket, Hail Bob und so rausgebracht hat. Damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass er die spielt. Kein Plan warum, aber irgendwie dachte ich nicht, dass die so relevant waren und denen hat er wirklich viel Zeit gewidmet, um die nochmal zu spielen und dann am Ende eben halt, also halt ganz viel von Love Songs, also seinem neuen Album, er ist auch direkt reingestartet mit diesem Reezy-Feature und sowas und ich muss sagen, so zusammengefasst, es war echt geil aufeinander abgestimmt, auch so smart, wie er von dem einen ins andere Genre so geswitcht ist irgendwie, von daher, nee, das kann ich nicht, also das war bei mir nicht so, dass da irgendwas gefehlt hat, sondern der hat, glaube ich, also hat, finde ich, echt alles gespielt. Deswegen großes Shoutout auch an Warner Music, die uns da schon das ein oder andere Mal eingeladen haben und auch das hier jetzt ermöglicht haben. Letztens war auch unsere Kollegin Hanna, die ihr alle von TikTok, von den Videos kennt, war auch bei der Release-Party von Gola Gianni. Muss auch sehr wild gewesen sein. Der hat das nämlich in einem Burgerladen gemacht und dann durfte er da einen eigenen Burger auf die Beine stellen, irgendwie mit so Paprika, Tortilla-Chips und was weiß ich. Und dazu hat man das Album gehört. War auf jeden Fall, hat sich sehr nice angehört, was Hanna da erzählt hat. Ja, Mann, okay, so viel dazu. Das ging auf jeden Fall am Wochenende ab. War geil, war auch so einer der Künstler, die ich unbedingt mal abhaken wollte irgendwie. Das muss man mal gesehen haben. Und jetzt würde ich aber sagen, starten wir mal rein. Du hast es eben im Intro schon erwähnt. Es gibt ein paar Es gibt ein paar spannende News rund um die KMN-Gang.
Yes, genau. Und zwar ist ja Nash einer der Mitgründer der KMN-Gang. Er hat zusammen mit AZ die KMN-Gang ins Leben gerufen. Als Hintergrund, Suna kam erst später dazu, aber natürlich so, wie wir KMN kennen, wie sie Fame geworden sind, da war das halt einfach diese Dreierkonstellation, die dann ja auch direkt Miami Yassin für Kokainer dazugeholt hat. So und so kennen wir ja alle die KMN-Gang. Und in den letzten Jahren ist das aber ja alles irgendwie auseinandergebrochen und man hat schon irgendwie gemerkt, okay, da gibt's Beef, auch öffentlich gab es ein paar Ansagen hin und her. AZ und Suna waren anscheinend eine Zeit lang nicht cool. Nash war dann auch mit denen nicht cool. Und das ist schon irgendwie so an die Öffentlichkeit so halb gekommen, ohne dass man richtig mit Infos gefüttert wurde, was da jetzt so passiert ist. Aber Nash hat sich immer sehr enttäuscht auch in der Öffentlichkeit gezeigt. Und jetzt dachte man aber eigentlich, dass diese ganze Sache auch zu ist. Nash hat auch gesagt, er beendet seine Karriere. Dann kam vor einiger Zeit ja ein Song, also ein alter Song von Nash und Miami Yassin raus. Und die beiden sind anscheinend auch cool. Und jetzt ist aber was ganz Verrücktes passiert. Ihr müsst euch vorstellen, jetzt nachdem Nash immer auf seinem eigenen Channel released hat, seine Karriere eigentlich beendet hat, wurde jetzt auf dem KMN-Gang-Channel, wo auch noch ein AZ und ein Suna drauf releasen, wurde ein neues Nash-Lied mit Video released. Und der Song heißt Partner. Und bevor wir da jetzt ins Detail gehen, hören wir erstmal den Song rein.
Früher hatten wir Action, heute Drama. Hast du vergessen, wer immer da war? Ich trinke einen Schluck auf uns beide und vergieß den Rest. Denkst du echt, du erzählst Lügen und verdienst Respekt? Ich stand immer bei dir, du weißt, ich schieß bei Stress. Jetzt bist du doch nur mit Bitches, die dich abziehen, du Keck. Okay, Bro, ey, du kannst mir Sprachnachricht schicken, aber nicht ans Telefon gehen. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Wir haben gestern gequatscht. Du hast gesagt, du rufst mich zurück, also ruf mich bitte zurück. Ich will das bis 24 Uhr geklärt haben. Und das, was ich gestern gesagt habe, das meine ich auch so. Und eine Sache, der Sampler kommt jetzt vor Super Plus oder gar nicht.
Ja, Nash mit seinem Song Partner, der sich offensichtlich an AZ richtet und auch eine Sprachnachricht beinhaltet, die von Nash anscheinend an AZ gegangen ist. Und da spricht er von einem KMN-Sampler. Und er sagt ja, der Sampler kommt jetzt vor Super Plus oder gar nicht. Was ist Super Plus? Super Plus ist das gemeinsame Collabo-Album von AZ und Suna, das erste gemeinsame Collabo-Album. Das ist im März 2019 rausgekommen, also da, wo eigentlich alles gut war, die KMN-Gang auf ihrer Prime waren. Und vor 2 Jahren, also 2022, kam dann der Nachfolger Ultra Plus von AZ und Suna. Und viele Fans in den Kommentaren beziehen jetzt diese Sprachnachricht auf diesen Zeitraum von 2022, also sozusagen, dass Nash sagt, ey, was macht ihr jetzt hier, ein Collabo-Album, warum versöhnt ihr euch wieder, warum bringt ihr keinen Sampler raus? Aber eigentlich sagt er in der Memo ja Super Plus, was das Album von 2019 ist, und ich habe das Gefühl, da gibt's gerade Verwirrung in den Kommentaren.
Ja, aber warum kam dann dieser Song jetzt über den KMN-Channel raus, wenn er doch eigentlich Kritik an der KMN-Gang oder an Membern von der KMN-Gang üben.
Ja, das ist noch die nächste Frage, die zu klären ist. Also es ist wirklich, mehr Verwirrung geht eigentlich nicht. Kommentare bei Insta unter seinem neuesten Post sind auch Nash und AZ Beef auf selbe Kanal vor GTA 6 und Nash liked diese Kommentare auch durch. Also man wird nicht so richtig schlau daraus, was da jetzt gerade abgeht. Ich find's auch krass, also das bedeutet ja auch irgendwie, dass Nash und AZ Zugänge zu diesem KMN-Gang-Channel haben, ne? Also ich weiß nicht, man stellt sich, finde ich, manchmal als jemand Außenstehendes ja auch so vor, ey, wer ist denn jetzt der Manager von der KMN-Gang oder so, ne? Da gibt's ja bestimmt so eine Person, die das alles koordiniert und auf YouTube die Videos hochlädt und so. Vielleicht sind es aber auch immer die Künstler selber, die das machen. Das kommt auch häufig vor, dass die das gar nicht unbedingt managen lassen, sondern das einfach selbst in die Hand nehmen. Also anscheinend haben ja Nash und AZ beide Zugriff darauf, aber was denkt sich jetzt auch so ein AZ, wenn jetzt plötzlich so ein Track rauskommt, der jetzt nicht gerade positiv für AZ und Suna sein kann? Ja.
Aber findest du nicht auch, dass sich diese Sprachnachricht fast so ein bisschen gestaged anhört? Also so ein bisschen wie so, als ob die jetzt aufgenommen wurde und so auf alt gemacht wurde? Oder so, ich weiß nicht, die hört sich nicht so an wie so eine echte Sprachnachricht. Bisschen.
Ja, keine Ahnung, kann ich schwer einschätzen. Das kann auch sein, wenn du das jetzt so hochlädst in ein Bearbeitungsprogramm, dass es dann, weißt du, durch die Qualität und sowas dann doch nochmal gestaged da insgesamt sich anhört.
Also ich meine auch, wie der es eingesprochen hat.
Ja,
also
ja,
wie er dann so das so klarstellt nochmal und so, weißt du, es ist nicht so intern gesprochen, sondern so, dass so jeder von außen auch versteht, okay,
worum es geht. Worum es
geht,
mit
genau.
So Deadline,
genau,
Uhrzeit
genau.
Und der Sampler kommt jetzt so super
los. Genau.
Also das ist gerade für mich so die Frage so. Wenn das, keine Ahnung, sagen wir mal jetzt, egal ob gestaged oder nicht, so, eigentlich müsste diese Memo Jan von 2018 oder 2019 sein. Also da, wo alles nach außen hin noch cool war bei der KMN-Gang. Und es macht schon Sinn quasi, dass wahrscheinlich zu der Zeit Management, Leute im Hintergrund, AZ und Suno auch dachten, ey, wir sind auf unserem Mega-Hype, lass Super Plus machen. Die Leute feiern die Kombi zwischen uns beiden extrem. Dieses Collabo-Album muss kommen. Und ein Nash sich aber halt dachte oder ein bisschen verraten gefühlt hat, so im Sinne von, ey, wir ziehen dieses KMN-Gang alle gemeinsam hoch. Und Nash war ja auch immer der nicht böse gemeint, aber ich glaube, das weiß Nash auch, der so ein bisschen im Hintergrund einfach stand, ne? Also die Zahlen von einem AZ, von einem Suna und von einem Miami Yassin auch durch seine Mega-Hits Bon Voyage und Kokaina waren einfach übel, übel krass. Und ein Nash ist nicht so krass im Vordergrund in Erscheinung getreten. Der hatte so ein, zwei Lieder, die ganz gut abgehen, war auch hier und da mal drauf, wo es auch krass abging. Aber man kann, glaube ich, schon sagen, dass die anderen mehr im Vordergrund einfach insgesamt standen. Und dass dann halt Nash sich dachte, ey, komm, wir sind ja trotzdem die KMN-Gang, viele Fans fordern auch den Sampler, lass doch das machen. Und AZ und Suna dann aber gesagt haben, nee, wir machen jetzt Collabo-Album, Super Plus, und das halt zu einer absoluten Prime. Also ich denke, dass diese Memo auch aus der Zeit ist.
Ja.
Plus viele Fans verstehen es gerade falsch und denken, dass mit Super Plus Ultra Plus gemeint ist, was halt vor zwei Jahren rauskam, wo glaube ich aber diese wo diese Beef-Zeit dann, ich glaube, da gab es auch noch Beef oder Enttäuschung, aber eher aus den Jahren davor.
Ja, deswegen bin ich auch echt gespannt, ob sich jetzt jemand von der KMN-Gang nochmal dazu äußern wird. Es ist ja ein krass verwirrendes Thema und gleichzeitig aber auch ein sehr belastendes Thema für die Mitglieder der Gang. Und ich glaube auch, da ist gerade einiges am Kochen, so was da abgeht. Zum Beispiel hat Miami Yassin auch vor kurzem so ein bisschen angekündigt, dass Kasia 2 kommt, also dieses Album, wo du gerade gesagt hast, da war dann sowas drauf, wie Bon Voyage beispielsweise, da waren dann auch Features mit den KMN-Gang Member drauf, das war zu dieser absoluten Prime, und da hat letztens jemand so kommentiert, irgendwie so, ja, irgendwie kommt Kasia 2, und er hat das dann so in seine Story gepostet mit so Emojis, die darauf schließen lassen, dass das vielleicht kommt. Von daher, ja, ey, ich bin mal gespannt, was da alles noch ansteht, und vor allem, ne, jetzt hier mit diesem Zugriff auf YouTube, was die anderen KMN-Gang Member so mit dieser Info machen, und würde sagen, wir kommen mal zu unserem nächsten Thema von heute, und zwar, ja, wie Shi-Agus Großvater bei der Erfindung des Wahl-O-Mats mitgewirkt hat. Eine Headline, die ich so absurd finde irgendwie. Ich dachte am Anfang, es ist irgendwie ein Scam oder sowas, ja. Aber ja, also ne, man weiß ja schon lange, dass Shi-Agu so ein bisschen Welle macht für die Shi-Agu-Partei, SAP abgekürzt. Und ich dachte immer so, hä, warum? Ist es ein Joke? Hat der überhaupt irgendwas mit Politik zu tun? Wahrscheinlich ist es auch ein Joke, ja. Aber, wie man jetzt weiß, war sein Opa Nils Diederich Mitglied des Deutschen Bundestages und der SPD. Das heißt, ist auch in der Vorbereitung krass verwirrend mit so SPD, SAP von ihm. Dann gibt's auch noch SDP, diese Band und sowas. Also zusammengefasst, der Opa von Shi-Agu, Nils Diederich, Mitglied des Deutschen Bundestages und der SPD. Nils Diederich, der Opa, Shi-Agu mit bürgerlichem Namen, August Jean Diederich. War mir tatsächlich auch gar nicht bewusst. Bei voll vielen Rappern weiß man irgendwie so den bürgerlichen Namen, aber irgendwie August weiß man ja aus seinen Songs, ja, aber so August Jean Diederich wusste ich auch nicht. So, und jetzt bin ich durch ein TikTok-Video auf einen Bericht der OSI-Zeitung gestoßen, also der Zeitung des Otto-Suhr-Instituts der Freien Universität Berlin. Also das ist quasi eine Zeitung von der Uni, und da hat dann ein Reporter, Moritz Kreimeier heißt der, hat Nils Diederich interviewt, und ich finde die Einleitung eigentlich sehr schön geschrieben, deswegen lese ich es mal ganz kurz vor, und zwar: Eigentlich waren keine Überraschungen geplant. An einem verschneiten Tag Anfang Dezember sitzt Nils Diederich in seinem Wintergarten in Zehlendorf am Esstisch. Draußen herrschen Minusgrade und Diederich dreht seinen Heizlüfter noch etwas höher. Die 89 Jahre merkt man, dem emeritierten OSI-Professor kaum an. Das Gespräch läuft schon knapp 2 Stunden. Diederich spricht gerade über junge Leute, die sich nur noch über das Internet informieren. Mein Enkel zum Beispiel, also jetzt in Anführungszeichen, mein Enkel zum Beispiel, der ist auch Rapper. Beiläufig ergänzt er, der heiße Chiago. Da ist man baff. Dieser Mann mit Korthose, Brille und buschigen Augenbrauen ist also nicht nur ehemaliger Bundestagsabgeordneter, Professor und Wahlforscher, sondern auch Großvater eines der erfolgreichsten deutschen Künstler des vergangenen Jahres. Und ich fand es irgendwie so witzig, weil vor allem auch in so einer Uni-Zeitschrift geschrieben, das ist voll die spannende Story, und so eine Uni-Zeitung, die hat jetzt nicht so die übelst große Auflage.
Ja, und halt mega der Zufall einfach, weil dieser Bericht ist ja schon seit Monaten auch draußen, hat noch niemand richtig gecheckt sozusagen, ne? Außer halt jetzt durch dieses TikTok ein bisschen, was du mir auch geschickt hattest. Und halt auch nochmal ein Zufall, dass halt dieser Reporter sich halt auch irgendwie, gut, ne, als Student kennt man ja auch Chiago, aber es hätte auch sein können, der hat wirklich gar nichts irgendwie mit Rap und so zu tun, dann wäre das dem gar nicht wert gewesen, das mit reinzupacken in den Bericht, weißt du, wenn er nur so, der, keine Ahnung, beschäftigt sich gar nicht mit Deutschrap und dann hört er so raus irgendwie, dass halt hier Nils Diederich sagt, ja, mein Enkel ist auch Rapper, Chiago, so, weißt du, dann, ah, okay, und nicht richtig verstanden, was er jetzt gesagt hat, so, dann lässt du das weg, das heißt, es ist einfach komplett durch Zufall überhaupt dort in diesem Bericht gelandet.
Ja, ich find's auch übel, aber ich find's auch so voll die schöne Geschichte irgendwie, also ich finde, es macht so, keine Ahnung, irgendwie hat es bei mir so Chiago so Aura gegeben. Also es ist irgendwie cool, dass sein Opa so dieser Typ ist. Aber ja, okay, also back to topic, ne? So, wie hat der Opa von Chiago jetzt den Valomat erfunden? Und zwar hat er sich dafür eingesetzt, in Friedrichshain-Kreuzberg, dass mehr junge Menschen wählen gehen, und hat aus zu diesem Zwecke die Politikfabrik ins Leben gerufen. Und diese Politikfabrik, das war quasi so ein Projekt zusammen mit Studenten, bei dem es darum ging, die haben irgendwie Plakate gemalt, Performances gemacht und so weiter, alles eben da, um junge Leute zu motivieren. Und mit dieser Arbeit hat er dann so ein bisschen Aufmerksamkeit erweckt, und die Bundeszentrale für politische Bildung hat sich dann entschlossen, ihn zu fördern, ihn und dieses Projekt sozusagen, und hat ihm dann 80.000 Euro gegeben und gesagt, oder und ihn gebeten, ob er nicht eine deutsche Version des Stemwitzer bauen kann. Ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber das ist ein niederländisches Online-Wahlhilfetool, also sozusagen sowas mit wie der Wahlomat. Und dann hat Diederich gesagt, Gott sei Dank hatten wir 2 Leute, die damals schon in der Computerei drin waren. Also er kannte dann irgendwie 2, die halt ja hier coden konnten. Und die, so ist, ne, die haben das dann wirklich gebaut. Die haben gesagt, okay, gut, im Rahmen von diesem Projekt, wir haben hier eine gewisse Förderung vom Staat und so, wir können das umsetzen, okay, let's go. Und haben dann irgendwie diese, ich weiß nicht, 28 Fragen oder was das beim Valomat sind, dann mal aufgeschrieben und das Ganze dann so ein bisschen programmiert, dass dann am Ende der Valomat entstanden ist, und das ist eben zurückzuführen auf den Opa von Chiago.
Ja, und ich find's auch richtig, richtig spannend, wie dann sozusagen dieser Hype auch nochmal kam. Und zwar stand da nämlich dann drin, dass das durch Harald Schmidt in seiner Late-Night-Show passiert ist und dadurch dann tausende Leute auf die Website zugreifen wollten, Server zusammengebrochen sind und 2003 dann im Zuge dessen die Bundeszentrale den Valomat vollständig auch übernommen hat. Und auch noch ein Randfact, jetzt bei der letzten Bundestagswahl wurde die Website anscheinend über 20 Millionen Mal aufgerufen. Also was für ein Erfolg das jetzt einfach innerhalb von 20 Jahren geworden ist. So dieser Valomat ist irgendwie fester Bestandteil. Schon irgendwie sehr, sehr krass, und erinnert mich tatsächlich jetzt gerade auch zufällig wieder an das Superblumen-Festival letztes Jahr, wo ich Chiago zum allerersten Mal live gesehen habe. Und er nämlich auch am Anfang bisschen so politisch Welle gemacht hat sozusagen, hat dabei gegen die AfD geshootet, aber hat auch gesagt so, ey, geht wählen Leute, und wenn ihr nicht wisst, was ihr wählen sollt, dann wählt die SAP. Und das hat ja Nils Diederich auch noch in diesem Interview gesagt. Ich habe versucht, ihn zu überzeugen, in Schulen zu gehen, um mit den Schülern über Politik zu diskutieren.
Ja.
Und zumindest macht das auf seinen Konzerten.
Ja. Ist auch süß, wenn man sich so vorstellt, wie der Opa dann so zu Chiago sagt, ne, so, ach, geh doch mal in die Schulen, ne, so, und gab vielleicht gar nicht so komplett den Umfang von Chiago gerade sieht, wo der überall stattfindet. So, so, geh doch mal, wenn du rappst, ne, geh doch mal in Schulen und mach da mal was oder so. Ey, ich find's so geil. Ich habe auch jetzt, ne, ich habe eben gesagt, mir war gar nicht bewusst, dass Chiago eben ja August Jean Diederich mit bürgerlichem Namen heißt. und hatte dann irgendwie den Namen direkt mal gegoogelt und bin dann auch witzigerweise auf so ein Fighter-Profil gekommen. Chiago hat ja bekanntermaßen Jiu-Jitsu damals gemacht. Ich glaube, irgendwie der war eine Zeit lang in Irland und hat es dann dort erlernt, aber hat dann auch in Deutschland noch so weitergekämpft. Und ich erinnere mich noch daran, als wir mal dieses Thema hatten mit Bösemann und Farid Bang und dieser ganze Beef, wo dann irgendwie Farid Bang das Kampfprofil von Bösemann gefunden hat, irgendwie unter dessen bürgerlichem Namen und sowas. Und man sehen konnte, wie oft der gewonnen und verloren hat. Und das dann aber so für Bösemann irgendwie nicht so gut aussah. Und jetzt bei Chiago konnte man eben auch mit dem Namen August Jean Diederich, was ja auch dann sehr spezifisch ist, also man hat ja den Vor- und Zweitnamen sozusagen, ne? Dadurch konnte man eben auf die Datenbank smoothcomp.com gehen und konnte dann sehen, wie oft Chiago gewonnen hatte. Insgesamt waren es 17 Mal, dass er in einem Kampf gewonnen hat. 11 Mal nach Punkten, einmal durch 4 Mal, weil der Gegner aufgegeben hat und 2 Mal bei Walkover. Ich weiß gar nicht, was heißt, vielleicht so K.O. oder sowas in der Art. Ich kenne mich nicht mit so Jiu-Jitsu aus, aber irgendwie trotzdem witzig, wenn man so gerade bei Chiago, der ja so anonym lebt, jetzt so wild Details irgendwie herausfindet.
Echt so, ja, schon wild irgendwie. Also ich habe als erstes Mal, als du mir letzte Woche das TikTok geschickt hast, habe ich gedacht so, ey, safe, ist das so ein Joke oder sowas? Also ich habe niemals gedacht, dass das so for real ist. Krass.
Ja.
Aber gut, kommen wir zu Chelo und Abdi, die jetzt am Freitag ihr 7. Album Duo Numero Uno rausgebracht haben. Das war ja wirklich auch eine lange Promophase, muss man sagen. Hat sich, glaube ich, jetzt ein halbes Jahr lang gezogen. Ich glaube, das Release war eigentlich auch auf Mai schon terminiert. Da sind sie dann ja aber auch auf Tour gegangen und hatten dann angekündigt, dass sich das Ganze verschiebt. Jetzt Ende Juli ist es soweit, aber dementsprechend gab es auch extrem viele Singles vorab. Und wir hatten ja auch die ein oder andere Single mit im Podcast dabei und haben auch schon gesagt, so ey, Chelo und Abdi sind einfach wieder auf ihrem Hype-Level fast zurück oder auch von nicht nur Hype-Level, sondern auch von der Qualität her, wie damals zu Hinterhof-Jargon-Zeiten. Und deswegen fand ich es jetzt auch mal spannend, wie denn so die Fans jetzt das neue Album Duo Numero Uno da so einsortieren insgesamt. Und wir hatten da eine Instagram-Umfrage am Laufen, wo ihr alle abstimmen konntet, wo denn Duo Numero Uno, wenn man jetzt Diskografie miteinander vergleicht, für euch platziert werden müsste. Und ich finde das Ergebnis dann doch krass überraschend. Ich lese jetzt mal vor, danach können wir selbst ein bisschen sprechen, wo wir das Album sehen. 34% haben gesagt auf Platz 1, und das ist die meiste Prozentanzahl. Dann 31% haben gesagt Platz 2 bis 3, also das war eine Auswahlstufe. 26% sehen es auf Platz 4 bis 5 und 10% auf Platz 6 bis 7. Und ja, also wenn man das so zusammenfasst, so, dann kann man sagen, okay, für 65% gehört dieses Duo Numero Uno Album zu den Top 3 Chelo und Abdi Alben ever. Und ja, ich finde besonders überraschend für mich auch, dass 34% sogar sagen, ey, das ist das beste Album bisher.
Das finde ich auch krass. Also das ist schon eine wilde Aussage, muss man sagen, weil die ja schon Banger-Alben haben. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass Chelo und Abdi dadurch, dass sie jetzt gerade so präsent sind, eine ganz neue Hörerschaftsgruppe aufgemacht haben. Also ne, es gibt ja eine jüngere Generation, die gerade sehr stark Deutschrap pumpt. Und wir haben halt alle irgendwie so Mietwagen-Tape und so damit angefangen auf irgendwelchen alten Schrotthandys und MP3-Playern und sowas. Und das haben ja viele dann nicht mehr so miterlebt. Und man ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass man sagt, ey, okay, Chelo und Abdi, die habe ich gerade irgendwo in einem Livestream gesehen bei irgendwelchen Influencern, finde die cool, jetzt höre ich immer so alle alten Alben an. Sondern so, man startet dann halt rein mit dem, was es jetzt gibt. Und das, was sie jetzt rausbringen, ist einfach geile Musik. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass für manche das irgendwie das beste Album ist. Ist auch ein geiles Album, ja.
Ja, und halt auch so, ne, gerade so Amo alle Amos und sowas, jetzt ein Lied, was ja Amo rausgebracht hat, wo die Hook aber von Chelo und Abdi sind. Ich habe gesehen, dass jetzt auch das Originallied Amo alle Amos da nochmal im Streaming gestiegen ist. Viele kennen ja auch insgesamt einfach Chelo und Abdi von Besuchstag und so, von den Memes auch einfach. Aber wie du sagst, wahrscheinlich haben die es jetzt einfach geschafft, genauso wie sie es damals wahrscheinlich auch mal mit Nemo geschafft hatten, ne, als Nemo so 2016, 17 im Hype waren, da haben die nochmal so einen Fanzulauf bekommen, aber ich glaube, besonders krass in ihrer Karriere wirkt er sich jetzt gerade aus. Und für mich, also ich habe dann auch so ein bisschen geguckt, okay, wo würde ich das denn sehen? Und mir fällt's schon schwer, das Album in die Top 3 zu bringen. Und deswegen wahrscheinlich wäre es Platz 4, weil einfach für mich wirklich Hinterhofjargon und Mietwagen-Tape wegen den ganzen Erinnerungen über allem steht. Und auch Akupunktur habe ich damals krass viel gepumpt. Ja. Kann mich aber auch dran erinnern, dass ich bei Akupunktur schon damals ein bisschen enttäuscht war, weil halt die Messlatte so hoch war mit Hinterhofjargon und so. Aber das erinnert mich einfach an viele Zeiten, wie man damals noch zur Schule gegangen ist, wie man mit Freunden nach der Schule gechillt hat. Und trotzdem hört sich Platz 4 aber auch viel zu schlecht an, weil ich muss sagen, ey, was festzuhalten bleibt, ist, dass Chelo und Abdi von Lyrics, vom Flow her einfach auf diesem alten Level sind und ihr bestes Album seit 10 Jahren oder vielleicht sogar seit über 10 Jahren geliefert haben. Und das ist, finde ich, eine krass gute Leistung und schon sehr, sehr stark. Eine interessante Sache habe ich dazu auch, und zwar, dass Chelo mal in einem Interview meinte, dass Abdi bei dem Album so die meiste Vorarbeit geleistet hätte. Also so im Sinne von, Abdi hat zuerst angefangen, Songs zu machen, Beats zu picken, darauf zu rappen, und dann hat Chelo das so vollendet. Und bei Mietwagen Tape 2 zum Beispiel war es umgekehrt. Und das fand ich auch interessant aus dem Aspekt raus, dass ich mir eigentlich so vorgestellt hätte, dass die beiden so ins Studio gemeinsam gehen und überlegen, was sie für Songs machen und Beats picken.
Ja, wenn wir schon über Beats sprechen, dann würde ich sagen, lass uns doch mal in was reinhören. Und zwar haben sie jetzt den Track rausgebracht, zusammen mit Haftbefehl und Amo, Paris, Dakar, let's go.
Für all unsere Granaten, die noch von uns gehen werden. Tod und Knast, die Risiken, spiel das Spiel, bis du fällst. Solange die Psyche hält, heißt es Hayat, das sicker Jam. Leider gibt's in diesem Film selten ein Happy End. Schon zu viel an Suizid erkrankt und im Knast erhängt.
Paris, Dakar, mal hier, mal da. Vom Street zum Star, Boutique, Goya. Rubin, Dollar, Estafurullah. Mutter weint, weil ihr Sohn spielt Kumar. Paris, Dakar, mal hier, mal da. Von Street zum Star, Boutique, Goya. Rubin, Dollar, Estafurullah. Mutter weint, weil ihr Sohn spielt Kumar.
Für Jugovic, die mit Supermix Gewinn steigern. Flagships mit Peilsender oder Tipps von Insidern. FBI, auswärtiges Amt, was wir lebenslang gesetzt.
Yes, und am Freitag ist zum Album auch nochmal eine Single veröffentlicht worden mit Video. Chelo und Abdi, Haftbefehl, Amo, Paris, Dakar heißt das Lied. Und ja, wir haben auch abstimmen lassen auf Instagram und 52% haben gewotet, dass Haftbefehl den stärksten Part darauf hat. 19 Abdi, 14 Chelo und 14 haben aber auch noch die Hook von Amo gefeiert. Und ich finde, geiler Beat. Also auch da an der Stelle Props an M3, der dieses Album produziert hat und einfach auch einen großen Anteil daran hat, dass jetzt so viele Fans auch gerade wieder sagen, ey, wie geil ist das? Und dieses Lied, top. Und ich muss sagen, ey, Haftbefehl hat da den besten Part seit langer Zeit gezaubert insgesamt. Also er hat wirklich einen starken Part geliefert. Und es ist ja auch schon einige Jahre her, dass Chelo und Abdi mit Haftbefehl sich gegenseitig auf einem Album gefeatured haben. 2015 war es das letzte Mal der Fall. Und in dieser Zwischenzeit, das sind einfach 9 Jahre, gab es nur ein Feature, was wir vor 2 Jahren auch mal besprochen haben. Aber das war ein Track von Soso Mokro, der es geschafft hat, Haftbefehl, Chelo und Abdi auf Welle hin, Welle her zusammenzubringen.
Ja, stimmt. Ey, krass. Vor allem, die haben so geile Tracks zusammen. Ich habe gerade noch mal geguckt, so Innenstadt, Unzensiert oder Connect, wo noch so Ratar, Capo und sowas mit drauf waren. Ey, das sind ja solche kranken Banger. Wild, dass die so lange nichts mehr zusammen gemacht haben. Eigentlich, ne, wenn man so eine gemeinsame Vergangenheit hat, ist doch irgendwie naheliegend zu sagen, komm, ist jetzt schon mal 3-4 Jahre her, lass mal wieder was bringen. So, waren ja auch aktiv.
Also ich glaube auch, dass zwischen denen irgendwie eine Zeit lang sehr schwierig war und irgendwas vorgefallen ist. Chelo und Abdi aber noch bei Aslaks unter Vertrag waren und der Diaspora auch noch über Aslaks rausgekommen ist. 2017 müsste das gewesen sein. Und da war Haftbefehl aber nicht mit drauf. Und Haftbefehl hat ja selbst auch eine richtig lange Zeit keine Alben mehr released. Deswegen ist dieser Abstand nochmal größer geworden. Und ich glaube jetzt nicht, dass es da einen heftigen Beef gab, aber ich glaube, so mal so für 1-2 Jahre war einfach ein bisschen schwierig da zwischen diesen Fronten einfach, dass man vielleicht auch, ja, weißt du, so einfach, ne, manchmal ist ja auch sowas so, 2 gehen vom Label weg, das, da kann ja mal irgendwas so sein, dass man nicht einer Meinung ist und so. Und ich glaube, das war so in diesem Rahmen, aber Frankfurt hält ja auch zusammen, ist sehr connected und ich glaube, da war dann auch schnell wieder alles cool und in den letzten Jahren waren die auch immer häufiger in der Öffentlichkeit wieder, aber ich fand's auch krass, dass es 9 Jahre her ist. an der Stelle auch so eilig, weil ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht, was denn so mein Lieblingslied von Haftbefehl, Chelo und Abdi so in der Konstellation, du hast gerade schon gesagt, Innenstadt unzensiert, Tagell war damals auch krass, Parallelen auch heftig und Neurolinguale Programmierung war damals so ein Track, der ist so ein bisschen untergegangen so auf den Alben, aber ey, das war so ein heftiges Lied, was man sich so irgendwie reinziehen konnte, das war wirklich krass,
was war das
auch
denn?
So ein Hypnose-Beat so ein bisschen hat und wirklich, wenn du so ein bisschen Kaffer warst, dann war dieser Track einfach richtig, richtig geil.
Ach, krass,
ich weiß, den kennt, das ist jetzt nicht so was Bekanntes, wo es ein Musikvideo dazu kam, sondern, weißt du, es war einfach ein Feature auf einem Album drauf. Ich glaube, es war sogar auf Akupunktur.
Ja, ich sehe es gerade, krass. Ja, ich muss auch sagen, der Haftbefehl-Part ist übel gut und ich frage mich auch so, wann das Ganze entstanden ist, weil zum Beispiel, ich weiß noch, als die beiden bei uns im Interview waren, da war ja die, wurde ja Planet E angekündigt, dieser Label-Sampler. Und danach war das dann auch so übel lange, bis alles ready war und irgendwie, wir waren auch so ein bisschen verwirrt von der Promophase. Ich muss sagen, jetzt bei Duo Nummer Uno 10.000 mal besser, viel mehr durchgezogen, ganz anderes Level und sowas. Aber halt auch mit so Songs, die es schon ein bisschen länger gibt sozusagen. Und was mich bei Haftbefehl jetzt gewundert hat, der macht ja gerade eine schwere Zeit durch, so von dem, was man von außen sieht, von dem, was man mal auf so Social Media sieht und so, wenn der irgendwo im Club, was weiß ich wo ist. Und ich überleg auch gerade, wann das letzte Mal ist, wo mir so wirklich so ein Feature-Part einfällt, wo man weiß, der ist aktuell. Und was ich jetzt gerade im Kopf habe, ist zusammen mit X-Wave, Kado hier dieses Ding, wo sich Haftbefehl so ganz komisch von der Stimme her anhört. Er hat ja dann so Sachen, ne, Money Money wiedergebracht, was ja alte Songs waren, die dann neu gemixt wurden und sowas. Aber zum Beispiel bei dem Feature von X-Wave, da hatte er so eine ganz andere Stimme und hier hört es sich aber an wie früher. Bisschen, also ich, ja, man weiß nicht, von wann die Aufnahme von Hafti ist.
Ja, ich habe da eine Theorie, die da daran anknüpft, deswegen lustig, dass du das sagst. So, und zwar steigt der Haftbefehl rein mit, es ist Winterzeit, Anfang Dezember und der Wind pfeift durch meine Fenster. Und ich dachte irgendwie so, das kommt mir bekannt vor, bin deswegen auf Genius draufgegangen und diese Line war auch hinterlegt und dann war mir klar, woher ich das kenne. Und zwar ist es von dem Lied 1999 Part 6. Also ein Song, der auf dem Album von Haftbefehl aus 2020 drauf war, also von vor 4 Jahren. Und ich, das ist ja schon normal auch, dass Rapper so alte Lines zitieren, aber bei Haftbefehl ist mir das noch nicht so häufig so vorgekommen, dass der so Sachen von früher wieder aufgreift. Oder zumindest habe ich das so, war das mein erster Gedanke. Ich kann es sein, dass es so 1000 Gegenbeispiele gibt und das ist jetzt noch kein Beweis dafür. Aber in Genius war dann noch eine weitere Line markiert und dann habe ich mir die angeschaut und zwar ist die von Chelo, was für lebenslang, wir setzen eure Server in Brand. Und das ist anscheinend eine Anspielung auf die am 11. März 2021 abgebrannten Server des Cloud-Dienstes OVH. Auf diesen waren die Server von EncroChat drauf. Es wird vermutet, dass der Brand ein gewollter Anschlag war, um Beweise zu vernichten, da kurz vor dem Zugriff der Ermittlungsbehörden bereits die User der Encro-Handys gewarnt wurden, dass Encro gehackt sei. Und ich weiß nicht, so eine Line ist ja sowas, das bringst du, wenn es gerade aktuell ist, weißt du, da fällt dir sowas ein, weißt du, weil du es gerade so in den Nachrichten mitbekommen hast und dann verarbeitest du das in Songs. Ich kann mir aber irgendwie schwer vorstellen, dass man so 2024 noch auf so ein spezifisches Ereignis referiert. Weißt du, was ich meine? Deswegen hatte ich halt auch die Vermutung, dass dieser Song vielleicht wirklich schon vor 3 Jahren entstanden ist. Und jetzt stellt sich aber dann ja die Frage so, okay, aber woher kommt so dieses Ammo-Feature jetzt da drauf, so der die Hook macht? Und es kann ja sein, dass man gesagt hat, okay, ey, die Hook war vielleicht davor von Haftbefehl eingerappt, aber Haftbefehl hat gerade auch keine Zeit für Videodreh. Und wir wollen aber gerne ein Video raushauen, weil das Lied ist einfach 10 von 10, Baba, Haftbefehl hat einen krassen Part hingelegt. Ey, dann lass doch jetzt Ammo diesen Part einrappen und wir können dazu auch nochmal besser ein Musikvideo drehen. Also wilde Spekulation, wilde Theorien. Vielleicht ist der Song auch vor einem halben Jahr entstanden, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze einfach schon auch vor vielleicht 3 Jahren oder so geschrieben wurde.
Naja, richtig Sherlock Holmes hier, wirklich. Also sind schon viele Indizien. Ja, krass. Wild, ja, okay, ja, macht Sinn, finde ich. Also, ja, man wird es wahrscheinlich nicht rausfinden, aber schon schlüssig.
Ja, ich weiß nicht, ob wir da jemals dahinter kommen werden. Das müssen uns Chelo und Abdi vielleicht in einem nächsten Interview mal beantworten. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema und zum nächsten Song. Shirin David, Bauch, Beine, Po. Aber davor, Sherwin, gib mir mal einen kurzen Part.
Okay. Okay, ich droppe einen Part und sie kopieren wieder Flows. Doch ich stehe über den Dingen, Vielflieger Holmes. Catch me if you can, ich vakuumiere dieses Dope. Du willst nichts mehr verpassen, dann abonnier diese Show.
Stark.
Ich pumpe zurzeit recht viel Kollega, deswegen bin ich so auf dieses Endungen kopieren wieder Flows, Vielflieger Holmes, vakuumier dieses Dope. Es gab sogar noch einen Unreleased Part, da ging's, Deutschrap Plus ist die Macht, wie dieser Caesar in Rome.
Geil, sogar schon Unreleased Parts, doch irgendwann eigene EP damit.
Geil, okay, ja. Genug mit den verkopften Parts, kommen wir mal zu etwas leichter verdaulichen, und zwar Shirin David. Ich habe mal vor kurzem so eine grobe Research gemacht, und zwar so, welcher Deutschrap-Act so am gefragtesten dieses Jahr bei den Festivals ist. Und das sind jetzt keine so 1000% analytischen, beweisbaren Resultate, aber so Shirin David ist da schon mit Nummer 1 oder 2 irgendwo ganz oben, überall mit dabei, gefragteste Künstlerin. Und ja, richtig krass, was gerade bei dir abgeht. Und trotzdem kam seit Mai 2023 kein richtiger Song mehr von ihr raus. Es gab einmal dieses Feature auf Atemlos mit Helene Fischer. Wir erinnern uns, hat auch für viel Furore gesorgt. Aber ansonsten, ne, kam jetzt lange, lange nichts mehr. Bis jetzt. Diese Woche kam ein neuer Song raus, und zwar Bauch, Beine, Po. Und ich würde sagen, wir hören erstmal rein und dann sprechen wir darüber. Let's go. Charlottenburger Ladies, jung, hot und shady. Das Push, Present fürs Baby hat fast 80 Karate. Auf und ab, wir laufen im Takt mit den Waffen einer Frau. Ich bin schlau, aber blond und super mega hot. These bitches could never glaub me, ich kann. Du willst ein Body, dann musst du push. Bist du ein Hardy? Werden sie gucken. Geh ins Jimmy, der das Skinny macht daraus eine Show. Wir sind pretty im Bikini, das ist Bauch, Beine, Po. Yes, Shirin David mit ihrem neuen Track Bauch, Beine, Po. Und der Song hat, hast du auch schon im Intro erwähnt, direkt mal Rekorde gebrochen. Und zwar hatte er innerhalb des ersten Tages 1,135 Millionen Streams auf Spotify geknackt. Und das macht ihn zum erfolgreichsten Solo-Song einer deutschen Künstlerin dieses Jahres, also innerhalb der ersten 24 Stunden, ganz wichtig. Und sie hat das Ding ja auch echt heftig promoted, muss man sagen. Also bereits vorab gab es eine Hörprobe, die haben dann Tausende von Leuten auch irgendwie auf TikTok verwendet, auf Instagram verwendet, dazu getanzt, dieses Eis, Matcha Latte. Und ich sag ehrlich, ich konnte das Ding auch nicht mehr aus dem Kopf rausbekommen, weil ich das überall gesehen habe. Und dann hat sie jetzt auch noch zusammen mit John Reed eine, so eine Gym-Session gemacht, wo dann, ja, was halt auch eben zu diesem ganzen Bauchbeine-Po-Thema dazugehört hat. Und deswegen, ja, steht der Song zumindest streamingmäßig erstmal sehr gut da.
Ja, also marketingmäßig ist es halt auch so eine perfekt gewählter Songtitel, muss man schon sagen. Bauch, Beine, Po, das kennt irgendwie jeder, das steht auch für was. Und wie du schon sagst, ich hatte auch so einen heftigen Ohrwurm, weil man es überall auf TikTok mitbekommen hat und die TikToks in alle möglichen Richtungen gehen. Und vor allem das Krasse halt ist, dass das ja nicht nur das ist, was so Shirin David vorgibt, sondern halt auch die Leute selbst kreativ werden. Und ich finde, das macht es nochmal einfach krasserer und hat nochmal, ja, zeigt nochmal mehr Potenzial insgesamt, wie sich das so verbreiten kann. Also da ist halt alles dabei, von Shirin David Walk verarschen, ne, wie die sich bewegt in ihren TikToks, dann halt ganz viele, wo Girlfriends heimlich ihren Boyfriend filmen, der auch einen Ohrwurm von dem Lied hat und dazu vibet. Und dann natürlich die ganz normalen Choreos zum Lied, so wie es Shirin David auch vorgemacht hat. Aber ich habe auch andere Editionen davon gesehen, sozusagen irgendwie im Stall gedreht und dann mit dem Pferd oder als Mutter, weißt du, als Hausfrau, so irgendwie dann bei Küsschen links, Küsschen rechts irgendwie die Füße vom Baby geküsst, so mäßig. Also weißt du, so in alle Richtungen einfach kreativ gedacht, und da ist eigentlich noch mehr Potenzial für ganz viel verschiedene Versionen.
Ich finde, es ist auch ein Song, also so das Positive an dem Song ist gleichzeitig auch irgendwie so ein bisschen das Negative, finde ich, aber jetzt auch noch nicht so übertrieben. Er ist so ein bisschen eindimensional. Das heißt, es ist wirklich ein Song, der ist so für dieses so Gym gemacht, finde ich. Dafür aber perfekt, aber auch nicht mehr. Also es ist halt wirklich so eine Gym-Hymne fertig. Weißt du, was ich meine? Also es gibt so andere Songs, die sind so komplexer oder so mehr so was zum Nachdenken mit einer tieferen Message oder so. Und ich finde, dieser Song ist sehr, ja, so sehr, sehr Use-Case-orientiert irgendwie. Du gehst in den Gym, hörst einen Song.
True, aber ich finde, das ist fast Shirin Davids größter Hit oder gibt mir so die Vibes von Shirin Davids größtem Hit. Ja, irgendwie schon. Also auch wenn der so leicht rüberkommt, aber kann ich mir zum Beispiel, finde den besser als sowas wie Gib ihm oder so. Das finde ich so anstrengend einfach, weil sie so tausendmal dieses Gib ihm in der Hook wiederholt. Und ich kann mir irgendwie vorstellen, dass das Lied was ist, wo die Leute auf dem Konzert ausrasten zu, oder?
Ja, safe, auf jeden Fall. Ja, also ich finde auch, es ist ein guter Song. Der bleibt auf jeden Fall im Kopf. Und ich habe mich auch schon dabei erwischt, dass ich jetzt einen Ohrwurm davon hatte. Also dieses, ja, geh ins Jimmy, werde skinny, so, das bleibt im Kopf. Und das ist eigentlich auch schon eine gute Überleitung zu der Kontroverse, die sie damit ausgelöst hat. Denn Shirin David hat ja noch vor nicht allzu langer Zeit auch mit ihrem Eistee Dirty geworben. Ich weiß gar nicht, ob es den mittlerweile noch gibt. Da gab es ja mal irgendwann so Stories, dass der irgendwo für 1 Cent oder für 5 Cent dann irgendwie abverkauft wurde. Und ich glaube, den gar nicht mehr gesehen zu haben. Also es gibt ja noch ihre Dirty Talk Interview-Formate. Aber ich weiß gar nicht, ob es noch gibt. Egal. Ich schweife wieder ab, kommen wir zurück zum Thema. Also, geh ins Jimmy, werde skinny. Vor kurzem hat sie aber noch Eistee verkauft und natürlich auch die McDonald's-Kampagne. Wir erinnern uns daran, ne, wo es darum ging, ne, dass alle, ne, der letzte Stand war, sie wäre Veganerin, und dann hat sie aber diese McDonald's-Kampagne gemacht. Da hat sie dann auch gesagt, ey, das hat sie irgendwann mal ins Leben, also hat sie irgendwann mal gesagt halt, und dann hat sie es quasi nicht aufgelöst, dass sie nicht mehr vegan sei. Und die Kontroverse, die jetzt im Raum steht, ist einfach, dass sie, ne, bewirbt Dirty, bewirbt McDonald's, und jetzt macht sie kurz danach auf einmal, geh ins Jimmy, werde skinny. Und dass das eben nicht so ganz zusammenpasst. Zudem hat jetzt auch noch der Spiegel einen Beitrag veröffentlicht, Shirin David Doppelpunkt Geschäftsmodell Doppelmoral. Und da hat dann die Journalistin Lisa Ludwig gesagt, der Song wäre fettfeindlich und dass er dazu aufrufe, sich einem gewissen Schönheitsideal zu unterwerfen. Also dass nur wenn man skinny wäre, also jetzt nicht irgendwie gesund oder so, sondern skinny, dass man dann halt wirklich so schön sei und selbstbewusst und so weiter. Ne?
Hatte ich auch einen TikTok zugesehen von Salva, die ja auch so im Rap-Journalismus teilweise unterwegs war, die das auch kritisiert hat, halt dieses, okay, wir kommen eigentlich davon, dass wir sagen so, ey, egal wie du aussiehst, alles ist gut, zu diesem so, yo, ich mache mich jetzt im Jimmy skinny. Mhm. Ja, also das mit dieser Doppelmoral-Sache, das ist ja wirklich was bei Shirin David einfach auch, ja, schon mehrmals so auffällig war, und auch, dass man so ein bisschen gemerkt hat, und ich glaube, sie hat es einmal auch zugegeben, dass sie halt Sachen gesagt hat, weil sie wusste, dass das gut ankommt und eigentlich nicht so gemeint hat. So, und
das war damals beim Klimaschutz, wo sie sich da irgendwie
mit dieser
Fridays for Future ausgesprochen hatte und dann kurz danach einen neuen Mercedes gekauft hat. Stimmt, ja.
Deswegen, ich finde, mit diesem Wissen bewertet man mittlerweile auch schon Aktionen von Shirin David. Deswegen schockt mich es jetzt gar nicht so krass in der Hinsicht. Insgesamt muss man aber auch mal so ein bisschen schützend sagen, dass ja bei Shirin David schon einfach Sachen größer gemacht werden als bei anderen Artists in Deutschrap. Also das merkt man ja schon, ne? Dass also bei Shirin David irgendwie die Leute noch mal krasser drauf gehen. Ich meine, jetzt mal auf diese Line mit mach mich skinny und ey, hier Gym ist gut und du musst krass aussehen und sowas, wenn man das mal auf Deutschrapper bezieht, so wie krass wurde in den letzten Jahren irgendwie gegen Lauchs und alles Mögliche geschossen, so von wegen, du bist nur krass, wenn du Muskeln hast, nur dann kriegst du Frauen ab, wenn du ein Sixpack hast und sowas, so, ja. Also, okay. Weißt du, da, also, wenn man da anfängt, kann man, glaube ich, auch sehr, sehr viele Sachen kritisieren.
Sehe ich auch so, muss ich sagen. Also, zum Beispiel, sie hat dann auch auf diese Kritik reagiert und hat halt sowas gesagt wie, ja, wie würdet ihr jetzt kritisieren, wenn das ein Mann halt gesagt hätte? Und ja, wenn ich zurückdenke an, keine Ahnung, diese Boss-Trafo-Zeiten, 44er Bizeps und irgendwie vom Salatschrumpf der Bizeps, was weiß ich und sowas, ja. Das hat ja auch so eine gewisse Humorkomponente. Und ich muss sagen, ich bin voll so, ich sehe die Kritik, ich gebe dieser Kritik auch recht, 100 pro, vor allem, weil halt auch Shirin David sich in der Vergangenheit wirklich stark für so, ja, wie sagt man, so, wie heißt es denn, so selbst,
Liebe
ja. stark gemacht hat und sowas, ne? Oder ja, halt auch immer in so Rollen schlüpft, wenn ich mich an dieses Video zu Lächel doch mal erinnere, was ja auch so, ne, so dann scheiß drauf, whatever, ich schweife wieder ab, ja. Also, sie stand immer dafür und jetzt hat sie das, deswegen sehe ich diesen Punkt. Ich finde aber auch irgendwie ist dieser Song so ein bisschen wie so ein auf die Spitze getriebenes Bild davon, was halt teilweise wirklich gerade so ein bisschen der Vibe ist oder so, das klingt jetzt so voll blöd, ja, aber so, es gehen halt gerade irgendwie 1000 Leute irgendwie ins Gym und haben diese, man sieht überall auf Instagram diese Stanley Cup Clean Girl Ästhetik und dazu hat sie jetzt halt irgendwie so einen Song gemacht. Ich glaube irgendwie so Bottomline, so, es ist halt irgendwie ein Part, der geht ins Ohr, bleibt im Kopf, ne, und das ist bestimmt auch mit einer gewissen Provokation geschrieben worden. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie jetzt so voll die böse Absicht dahinter hatte. Das ist vielleicht gerade einfach ihr Lifestyle. Sie macht viel Sport. Sie ist irgendwie dauernd im Gym und ihr Ziel ist irgendwie skinny zu sein. Jetzt hat sie ja diesen Song geschrieben, ohne jetzt groß über ihre Verantwortung als Person des öffentlichen Lebens nachzudenken. Whatever. Man kann es drehen oder wenden. Jetzt haben wir ein bisschen mal die beiden Seiten beleuchtet. Bildet euch eure Meinung. Und ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten Thema. Und zwar, wir machen es noch eins kontroverser. Und zwar kommen wir zu Mois.
Yes, genau. Also es ist ja mittlerweile schon ein fester Bestandteil von unserem Podcast geworden, ein Update zu Mois zu geben. Die ganze Geschichte müssen wir nicht mehr aufrollen. Jeder hat mittlerweile in Deutschland, glaube ich, mitbekommen, was bei Mois, Anis und San Diego abging. Das Ganze hat sich aber so weit entwickelt, dass Mois aus Deutschland geflüchtet ist nach Italien und dann auch plötzlich ganz viele andere Akteure reingezogen wurden, unter anderem ein Farid Bang. Und das ist jetzt eigentlich gerade aktuell so der größte Streit bei diesen ganzen Sachen, dass Mois und Farid Bang gegeneinander shooten. Wir hatten letzte Woche auch schon darüber berichtet, dass Farid Bang eben ja so ein bisschen humorvoll Mois hochgenommen hat, dann jetzt auch irgendwie mit einem Hut in seinen Stories ist und so eine Geschichte draus dreht, von wegen er sucht seinen Sohn und auch nur noch Englisch spricht und sein Sohn ist obdachlos und meint damit natürlich Mois und Mois darauf auch immer wieder antwortet. Und das ging jetzt in der letzten Woche auch weiter, so diese Seitenhiebe gegeneinander und Farid Bang hat jetzt sogar einen Diss-Track angekündigt und hat da auch schon eine Hörprobe zu veröffentlicht und es gibt auch ein Video von Mois, der mittlerweile übrigens, glaube ich, in Palermo ist, also er hat so eine Italienreise im Süden gemacht und Mois hat auch schon betrunken diesen Song gehört und sozusagen ja drauf reagiert und so, ey, ist das alles, was du da hast und ey, lass mich doch einfach meine Musik machen, ich will jetzt einfach Musik machen, ich will kein Beef mehr mit euch. Das ist gerade so Status Quo.
Ja, beziehungsweise bei Mois ist es ja immer so schwer zu sagen, was denn Status Quo ist, weil sich die Sachen so krass überschlagen und egal, wann man den Podcast aufnimmt, es ändert sich wirklich von Tag zu Tag. Und auch weil du gerade Musik angesprochen hast, Mois hat ja, also aka Zeus hat ja diesen Song Man in the Mirror rausgebracht und will jetzt quasi allen beweisen, wie erfolgreich er mit der Musik ist, indem er immer die, ich glaube, iTunes-Charts zeigt. Und zwar deshalb, weil laut seiner Meinung halt die Spotify-Streams nicht ganz der Wahrheit entsprechen würden, gekaufte Streams etc. pp. Und jetzt haben ja auch erst vor kurzem sowohl Farid Bang als auch Kollega Songs released, mit denen er sich jetzt misst. Und er zeigt jetzt eben immer die iTunes-Charts und fordert seine Follower dazu auf, den Song auf iTunes zu kaufen, für irgendwie, ich glaube, 1,29 €, ich weiß nicht genau, 1,29 € oder sowas. Und da ist er jetzt anscheinend in den deutschen iTunes-Charts auf Platz 1, also vor Cosplay. Ich habe auch so eine Headline gelesen, dass er irgendwie Eminem überholt hat mit irgendeinem Song und sowas, ja. Und da ist er tatsächlich jetzt auf der 1 in diesen Charts. Weil man aber auch sagen, also ne, das ist ja auch dann irgendwie, also oder sehe ich das falsch? Also wenn er halt alle dazu motiviert, in iTunes seinen Song zu kaufen und halt Farid Bang-Kollega das nicht machen, so keiner kauft iTunes, ja mehr Musik.
Das ist also, ja so vor 10-12 Jahren so ein Trend gewesen, als keiner mehr CDs gekauft hat. So, ich habe mir Hinterhofjargon zum Beispiel, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, habe ich mir damals auf iTunes gekauft, ja. 2012. Seitdem Spotify und Co. so groß sind, seit 2016, 2017, wer kauft sich einen Song für 1,29 €? Das machen jetzt natürlich die ganzen Mois-Supporter, von denen es nicht wenige gibt insgesamt. Und deswegen ist dieser Song auch so weit oben. Aber der Song, den gibt's auch sonst nicht zum Streaming. Also wenn du den hören willst, dann kannst du dir den halt nur kaufen in iTunes. Aber das nutzt ja sonst niemand. Deswegen, also, der Vergleich hinkt halt komplett. Und wie du sagst, so, er stellt sich da jetzt halt über Eminem, über Farid Bang und über Kollega und lebt da auch ein bisschen in seiner eigenen Welt, dass er erfolgreiche Musik macht und die Leute ihn Musik machen lassen sollen, weil er erreicht damit halt Leute, er hat da eine große Karriere vor sich und redet auch noch die Musik der anderen klein und tut so, als wäre er jetzt gerade wirklich im Hype. Also ich weiß nicht, ob er das nur so in die Kamera sagt und eigentlich weiß, dass es Bullshit ist, oder ob er davon wirklich überzeugt ist.
Ja, ja, und was jetzt auch noch dazu kommt, ne, wir haben ja letztens schon darüber berichtet, dass Bösemann Mois den Rücken gestärkt hat und gesagt hat, hey, wir stehen mit dir, lass dich nicht unterkriegen. Und jetzt ist auch das wirklich, Simulation ist komplett. Jetzt hat Mois bei Bösemann unterschrieben. Also Mois ist jetzt bei Bösemann gesigned. Zumindest, wenn man den Instagram-Stories so vertrauen kann von den beiden, ja. Sowohl Bösemann als auch Mois haben das in ihren Stories bestätigt. Was ich mich aber jetzt gefragt habe, ist Mois nicht offiziell noch bei San Diego gesigned? Kann Bösemann einfach so ein Mois signen? Also, oder darf er ein Zeus signen, dass er ein neuer Künstler ist, weißt du?
Ja. Weiß auch nicht, wie da die Verträge sind, ob es da dann damals überhaupt wirklich, also es gab ja so Bilder von Verträgen mit San Diego, aber wie da die Konstellation ist und was da dann wirklich passiert ist, oder ob sich halt ein San Diego auch denkt, so, ey, ich will halt auch meine Ruhe, soll der halt Musik machen, ich kann ja eh kein Geld mit dem groß verdienen, so, also deswegen, vielleicht ist da auch freie Bahn. Ja, und die Sache zwischen Mois und Farid Bang war aber nicht so das einzige Feuer, was da letzte Woche gebrannt hat, sondern Mois hat sich auch ganz klar gegen Salazado gerichtet, der ja anscheinend Rücken von einem San Diego und auch von einem Kollega sein soll. Also er ist ja mit beiden in den letzten Jahren immer wieder in der Öffentlichkeit gewesen, auch zuletzt mit einem Kollega, gerade bei dem Videodreh mit Favorite war Salazado mit dabei. Und Mois hat jetzt brutal schwere Anschuldigungen hervorgebracht. Und zwar, dass damals zur San Diego Primetime ein Fan, ein 15-jähriges Mädchen, irgendwie mit Salazado geschrieben haben soll und Salazado angeblich in diesen Chats auch sowas gefragt haben soll wie, bist du Jungfrau? Und das Mädchen hat sich halt erhofft, dass sie über diesen Kontakt insgesamt halt mit San Diego treffen kann. Das war irgendwie damals halt so diese BBM-Bubble und sowas. Und da haben sich auch alle irgendwie untereinander gekannt. Und die hatte sich anscheinend auch schon vor ein paar Jahren mit der Geschichte an die Öffentlichkeit gewendet. Und irgendwie, ich habe nie was davon mitbekommen von dieser Geschichte. Das wurde anscheinend relativ schnell zugemacht. Und jetzt hat Mois dieses ganze Thema nochmal rausgebracht und nach oben gebracht, dass damals eben Salazado und dieser Fan geschrieben haben sollen. Da ist nichts passiert, aber halt trotzdem muss man sagen, so, ne, sie hat, also wenn diese Chatverläufe echt sind, hat sie da geschrieben, ey, ich bin 15 und ihm war das egal. Also schon irgendwie richtig, richtig krank.
Ja, also ich muss sagen, ich wusste von diesem Thema auch nichts, aber anscheinend hat sich Salazado sogar per Videobotschaft damals ja den Fans, also sich dazu geäußert. Diese Videobotschaft hat Mois nämlich jetzt immer wieder auch gepostet, wo Salazado an so einem Tisch sitzt und halt sagt, ey, da sind gerade so Gerüchte im Raum, dass ich mit dir geschrieben hätte und sowas, das ist erfunden, das stimmt nicht. Er sei selber zur Polizei gegangen und habe denen seine IP-Adresse gegeben und dass sie eben Zugriff darauf haben, um das nachprüfen zu können, und hat das eben ganz oft betont, so, ey, das ist überhaupt nicht seine Art, er hat Kinder in dem gleichen Alter, jeder, der ihn irgendwie auf der Buchtour damals von San Diego gesehen hat, da hat San Diego irgendwie ein Buch rausgebracht und da war er anscheinend mit dabei, dass er da mit allen, sowohl Jungs, Mädchen, irgendwie super happy umgegangen ist, und so hat er eben so ein Video dazu gemacht, ne. Ja, das war auch irgendwie jetzt so eine ganz skurrile Geschichte, also wie so oft bei diesen Mois-Themen, dass man da gar nicht mehr durchblickt, wo denn jetzt die Wahrheit liegt und wo nicht. Und zwar hat dann dieser Account, der das damals vor vielen Jahren eben dann gesagt hat, so, hey, Salazado hätte mit ihr geschrieben, dieser Account hat dann kurz danach aber auch wieder das wurde dann gelöscht und hat es auch irgendwie klargestellt, dass es anscheinend doch nicht so war oder so. Und jetzt hat sich aber ein neuer Account gemeldet und gesagt, ey, das wurde, sie sei diese Person, mit der damals geschrieben wurde, und alles, was Mois sagen würde, stimmt. Und auch dieser Account war dann sehr schnell wieder weg, ja. Also so, es ist komplett confusing. Aber ja, diese Anschuldigung hat Mois jetzt eben in den Raum gestellt. Das stimmt.
Ja, ich hatte das auch gesehen, weil ja, sie hatte sich ja jetzt letzte Woche dann auch dazu geäußert. Und das kam mir zumindest so vor, dass ich so dachte, okay, wenn das alles nicht stimmen sollte, warum gibt man sich dann den Stress nochmal jetzt, wo diese Thematik eigentlich zugemacht wurde? Warum geht man jetzt nochmal, warum zeigt man sein Gesicht und sowas, ne? Also alles das. Das ist doch eigentlich unnötiger Stress, den man sich jetzt nicht ohne Grund geben müsste. Vor allem nicht um jemanden wie Mois, der jetzt gerade so viele Baustellen hat, irgendwie zu stützen und sowas. Und auch bei Mois ist aber der Vorwurf da, dass der das halt seit Jahren wusste. Also der hat das damals schon mitbekommen und hat aber das erst jetzt sozusagen verwendet. Und ich finde auch, diese ganze Sache zeigt auch nochmal bei dieser ganzen Geschichte, die wir jetzt die letzten Wochen da irgendwie besprechen, ne, man muss da nicht auf einer Seite stehen, sondern am besten, man steht auf keiner Seite, weil irgendwie hat jeder Dreck am Stecken und ist schuld an irgendwas. Und es ist einfach wild, da zu sehen, was da die ganze Zeit halt abgeht.
Ja. True.
Und ich habe jetzt am Wochenende auch einen Livestream von Mois gesehen, wo er drüber gesprochen hat, dass er jetzt in Italien anscheinend auch im Knast war und die Polizei zu ihm kommt und auch, dass ihm Leute geschickt wurden und er irgendwie verprügelt wurde und alles drum und dran. Weiß man halt auch nicht, was stimmt da jetzt alles. Ich habe zum Beispiel einen TikTok gesehen von einem Pärchen, die in Palermo Urlaub gemacht haben. Und die haben dann jemanden rumlaufen sehen dort und haben gesagt, so aus Joke erst so, hä, das ist doch Mois. Und irgendwann haben die den so eine Stunde später wieder gesehen. Und dann war das tatsächlich Mois einfach, der da rumgelaufen ist. Und dann haben die auch mit dem gelabert und haben halt danach einen TikTok aufgenommen und haben gemeint, er hätte gesagt, er wäre gerade frisch aus dem Knast draußen seit 30 Minuten und so. Und dann haben sie auch drüber nachgedacht, hä, das kann ja gar nicht sein, weil die haben den ja davor kurz gesehen sogar. Und dann sagt er sowas wie, vor 30 Minuten bin ich aus dem Gefängnis gekommen. Also man weiß nicht, was da so gerade abgeht und so. Es heißt ja auch, dass Mois jemand ist, der übertreibt, was so Uhrzeiten oder Zahlen angeht. Das hat ja Anis damals in ihrem Statement gesagt. So schwer einschätzbar, was an diesen ganzen Geschichten da gerade stimmt mit Polizei, mit Knast.
Ja, ich glaube, also dass da irgendwie alles super wirr ist, das braucht man gar nicht irgendwie zu hinterfragen oder so. Es ist ja so klar, was der da alles durcheinander wirft. Ich kann mir aber auch echt vorstellen, dass das Thema in den nächsten Wochen nochmal richtig eskalieren wird. Du hast ja eben schon gesagt, dass irgendwie Leute zu Mois geschickt wurden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich auch hochkocht, zum Beispiel bei einem Salazado, der ja in einer gewissen Position ist, der hat bestimmt irgendwelche Beziehungen zu, weiß ich nicht was, man kann jetzt nur Vermutungen aufstellen, zu welchen Gruppierungen oder was weiß ich, der irgendwie Connections hat, ja. Und wenn man dann in diesen Kreisen Gerüchte hört, was Salazado angeblich gemacht hat oder gemacht haben soll, dann kann es sein, dass andere Leute auch sagen, so, ey, wenn das stimmt, dann bist du aber am Arsch oder so. Und quasi Salazado Stress bekommt, weil Mois so redet und er deswegen jetzt riesen Grund hat, Mois zu beseitigen. Weißt du, was ich meine irgendwie? Also
safe, also der ist ja auch schon auf Instagram ausgerastet, hat Ansagen verteilt in Richtung Mois. Und wir wissen jetzt nicht, ob dieser Chat echt ist oder nicht. Wir können nur berichten, ne, darüber, dass sich da dieses Mädchen, die das angeblich damals eben, von der die Chats waren, dass die sich letzte Woche auch gemeldet hat. Mois hat Sachen dahingehend geleakt. Aber wenn diese Anschuldigungen stimmen sollten mit diesem Chat, dass das halt so stimmt, das sind ja krasse, also das kann ja dein Leben ruinieren sozusagen, solche Anschuldigungen so. Und deswegen kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass halt Mois, der da die ganze Zeit je im Sekundentakt neue Sachen in die Welt setzt und so, dass der gerade unfassbar gefährlich lebt mit dem, was er macht.
Gut, wir haben das Thema nicht ohne Grund ans Ende gezogen, damit es quasi auch wie so ein gewisser Ausblick in die nächste Woche gilt. Ja, damit würde ich sagen, ist die Folge vorbei. Es war wirklich mal wieder spannend mit der KMN-Gang, mit Chiagos Großvater, mit Shirin David, mit Chelo Abdi und natürlich auch wie immer mit Mois. Ich freue mich auf die nächste Woche, was da alles wieder an neuen News bereitsteht. Deswegen denkt dran, diesen Podcast zu folgen. Damit unterstützt ihr uns und ihr verpasst keine Folge mehr. Also egal, wo ihr gerade hört, auf Apple Podcast, auf Spotify oder auf iTunes. Egal wo.
Kauft den Podcast, kauft die neue Folge.
Genau. Denkt denkt dran zu abonnieren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's
gut. Dann sind wir in den Charts vor fest und flauschig und können damit angeben. Yes, bis nächste Woche. Macht's gut. Bleibt gesund. Wir hören uns.